Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Komplexität von Algorithmen. Wir waren stehen geblieben letztes Mal bei unserer ersten Average Case Analyse. Wir machen heute noch zwei weitere Beispiele. Vom zweiten Beispiel werde ich einen Teil heute nicht mehr schaffen. Das macht dann Herr Gurin am Freitag zu Ende. Ich bin selber leider abwesend. Sie werden feststellen, dass die Algorithmen, die wir in der Average Case Analyse verwenden, obwohl sie jetzt schwieriger werden als dieses erste Beispiel, weiterhin sehr primitiv bleiben. Das liegt daran, dass Average Case Analyse schwierig ist und im Allgemeinen nur in besonderen Fällen in den Griff zu bekommen ist. Wir machen es trotzdem. Also, weitere Beispiele über Average Case Analyse. Ich tue mal so, als hätte ich dem ersten Beispiel eine Nummer gegeben. Es hätte also die Nummer 1 sein sollen. Dementsprechend kommt jetzt Beispiel 2. Auch das, wie gesagt, keine Rocket Science. Suche nach Maxima. Gut, was ist da das Problem? Also, wir stellen uns vor, wir hätten gegeben ein Array von n natürlichen Zahlen. Wir suchen den Index, an dem die größte Zahl steht. Ja, wie machen wir das? So, ich nenne das, was jetzt folgt, mal Max, um später darauf zugreifen zu können. Das soll jetzt also kein Prozedurname oder sowas sein, einfach ein Name für das Programm, was jetzt hier folgt. Ja, was tun wir? Wir gehen von vorne durch das Array. Wir setzen zunächst mal das prospektive Maximum. Ach so, wir suchen nicht den Index, wir suchen das Maximum. Entschuldigung. Also wir setzen das prospektive Maximum auf den ersten Eintrag. Gut, klar, was können wir tun? Dann laufen wir durch das Array durch, beginnt jetzt natürlich beim Index 2, Index 1 haben wir schon abgehandelt. Und wir gucken jetzt, ob wir das Maximum ändern müssen. Ja, wann müssen wir es ändern? Naja, das ist dann, wir müssen es dann ändern, wenn der neue Eintrag, den wir jetzt hier kriegen, größer ist als das bisherige Maximum. Das heißt also, wenn AI größer ist als M, dann setzen wir M auf AI. Ja gut, guckt man sich das an und fragt sich, was das überhaupt jetzt mit der Analyse soll. Ja, also ich meine, wir sehen ja, wie oft diese Schleife durchläuft. Ja, das ist eine Vorschleife ohne weitere Abbruchkriterien. Also nicht, das läuft schlicht und einfach n minus einmal durch. Gut, was ist also die Frage? Gut, die Frage ist, wie oft müssen wir tatsächlich das Maximum ändern? Nicht, das ist jetzt ja nur hier das Gerüst für das Ganze. Nicht, also es könnte ja bei Änderung des Maximums könnte hier ja was Komplizierteres passieren. Also wir stellen uns vor, dieser Schritt hier sei teuer. Und dementsprechend fragen wir also, wie oft müssen wir tatsächlich das Maximum ändern? Also. Wie oft weisen wir AI an M zu? Ja, und da können wir wieder erstmal, um zu motivieren, warum wir überhaupt eine Average-Case-Analyse machen, uns eine Worst-Case- und eine Best-Case-Analyse angucken. Beide sehr einfach. Ja, was ist der Worst-Case? Wie oft ändere ich schlimmstenfalls das Maximum? Ja, n mal, ja, fast, der erste zählt nicht mit hier, nicht? Also es war jetzt gemeint, nur diese Anweisung hier, also n minus 1 mal. Aber klar, wir setzen es doch natürlich einmal am Anfang. Also n minus 1 mal. In welchem Fall tritt das denn ein? Ja, wenn das sortiert ist, nicht? Genau, wenn die also aufsteigend sind, dann kommt also in jedem Schritt ein neues Maximum. Ja. Ja, Best Case ist auch klar, gar nicht, nicht. Also es kann sein, dass der erste, auf den wir hier vor der Schleife M setzen, dass das schon der größte ist und dass er also nie wieder geändert wird. Nicht? Also große Diskrepanz, nicht? Und wir fragen uns, ja, wir fragen uns jetzt, wie lange dauert es im Schnitt? Also wir fragen nach dem Average Case. Ja, hat irgendjemand Lust, vorher zu raten? Ich meine, wir haben ja gesehen, dass man Überraschungen erleben kann, nicht? Beim Inkrementieren war der Average Case 2 Bits, die wir anfassen müssen, nicht? Jemand, irgendeine Vorstellung, was hier rauskommen könnte? Ich meine, das ist jetzt natürlich völlig unfundiert. Ich könnte es vorab auch nicht raten, aber man könnte ja irgendwie sich eine Vorstellung entwickeln. N halbe ist ein Vorschlag. So, ich halte die mal alle fest hier. So. Also N halbe, das wäre also ungefähr, ne, in der Hälfte aller Fälle was Größeres finden als vorher. Das ist erstmal eine vernünftige Annahme, nicht? Also so nach dem Motto, wir haben ja eine Gleichverteilung zwischen größer und kleiner gewissermaßen, nicht? Wenn ich zwei Zahlen hier zufällig auswürfel. Ja? Was? Log von N. Ja, das ist jetzt fast schon zu informiert, nicht? Warum Log von N?
Hört sich gut an.
Hört sich gut an. Ja. Was? N minus 2. Als Erwartungswert. N minus 2. Das heißt also, da würde man damit rechnen, dass man so fast immer das raufsetzen muss, nicht? Also, das, was? Auf 7. Dann 7, so. Weitere Vorschläge? Naja, ich meine, es ist keine unvernünftige Zahl, denn ich meine, gut, wenn da bei dem Inkrementieren 2 rauskam, ne, warum soll nicht jetzt bei Maximumsuche 7 rauskommen? Ne? Ich meine, keine Ahnung. Ja, wir sehen das dann. Wie immer müssen wir uns also erstmal ein Modell machen. Nicht? Wir müssen uns also fragen, was ist eigentlich die Verteilung auf dem Grundraum? Nicht? Das ist gut, wovon hängt das ab? Naja, es hängt eben davon ab, wie das Array aussieht, das haben wir auch schon gesehen. Die Frage ist also, wie ist die Verteilung auf diesen Arrays? So, nun gibt es Arrays, die relativ viel Ärger machen bei der Analyse und es gibt Arrays, die man in den Griff kriegt. Und zwar sind die Arrays, die man in den Griff kriegt, die keine Wiederholungen haben. Also, die vereinfachende Annahme, die wir machen, ist, die Einträge, die da in dem Array stehen, also dieser A von I, die sind paarweise verschieden. Ich erkläre gleich, warum das eine vereinfachende Annahme ist. Also was dadurch einfacher wird. Ja. Erstmal nutzen wir sie nochmal aus, wenn die paarweise verschieden sind und wir uns nur für die Größenverhältnisse unter diesen Einträgen interessieren, dann können wir genauso gut annehmen, die Einträge seien schlicht und einfach die Zahlen 1 bis n. Natürlich nicht unbedingt in der Reihenfolge, aber nicht, wir können uns dann vorstellen, in dem Array würden einfach in irgendeiner Reihenfolge die Zahlen 1 bis n stehen. Also es könnten natürlich andere Zahlen sein, aber nicht, ob das nun 2, 5, 7, 8 und 13 sind, statt 1, 2, 3, 4, ja, das ist offensichtlich völlig egal. Das kommt nur darauf an, in welcher Reihenfolge die gemäß ihrer Größe in diesem Array stehen. Ja, warum, was wird dadurch überhaupt einfacher? Nun, dadurch wird einfacher, dass ich weiß, wie viele Möglichkeiten es hinsichtlich der Sortierung gibt. Ich habe einfach alle Permutationen und ich kann irgendwie sowas sagen, wie alle Permutationen sind gleich wahrscheinlich. Wenn es da plötzlich den Fall gibt, dass einzelne Array-Einträge gleich groß sind, ja, dann wird die Kombinatorik plötzlich viel schwieriger. Deswegen ziehen wir uns jetzt auf diesen einfachen Fall zurück. Das heißt also, gut, wir analysieren eben das Programm nur in solchen Kontexten, wo wir davon ausgehen können, dass die alle verschieden sind. Gibt's ja. Gut, ja, was ist dann unser Wahrscheinlichkeitsmodell? Also welche Verteilung unterstellen wir? Nun, wir unterstellen, dass also alle Möglichkeiten jetzt unter der Annahme, dass die Einträge genau diese n-Zahlen sind, gleich wahrscheinlich sind. Die Möglichkeiten, die wir dann haben, sind schlicht und einfach Permutationen dieser n-Zahlen. Gut, wie viele Permutationen von n-Zahlen gibt es? N-Fakultät. Also. Das ist also das Wahrscheinlichkeitsmodell für A. Also nochmal, A ist letztlich einfach jetzt nach unserer aktuellen Annahme eine Permutation der Zahlen 1 bis n. Davon gibt es n Fakultätstück und wir nehmen an, die seien alle gleich wahrscheinlich. Gut. Ja, um Sachen ein bisschen kürzer schreiben zu können, erinnern wir uns, wie die Menge der Permutationen heißt. Die heißt Sn. Gut, wer so ein bisschen Mathe nebenher macht, weiß, dass das eigentlich die Gruppe der Permutationen ist, nicht nur die Menge. Hier interessiert sie uns nur als Menge, nicht? Also Sn ist die Menge der Permutationen. Der Menge 1 bis n. Gut. Ja, jetzt können wir uns formal definieren, für welche Zahl wir uns eigentlich interessieren. Die hängt natürlich ab, eben von der Permutation, die wir gerade vor uns haben. Und wir nennen sie m-Index n, weil eben gut, das Ganze nochmal parametrisiert ist über die Anzahl Einträge im Array. Wir sagen m-Index n von pi, das sei gleich die Anzahl der Zuweisungen an m, die wir machen müssen in der Schleife in diesem Programm max. Wenn nun also pi gerade die Eingabe ist. Nicht? Also, ja. Für a gleich pi. Ne? Also wenn dieses Array gerade diese Permutation ist, sagt uns mn von pi, wie oft weise ich das Maximum neu zu. Und das können wir umformulieren. Und zwar ist das jetzt etwas abstrakter gesprochen. So, und zwar ist das die Anzahl linksseitiger Maxima in Pi. Achso, und da wollte ich eine Abkürzung für geben. So eine Dinger werden abgekürzt LM. Also die Anzahl linksseitiger Maxima in Pi, ich erkläre gleich, was das ist. Ja? Das ist kein Begriff, den man kennt, sondern einer, den ich jetzt definiere. Mit, ja, was ist also ein linksseitiges Maximum? Also ich sage, k sei ein linksseitiges Maximum in Pi, genau dann, wenn Folgendes gilt. Für alle i kleiner k, also für alle Indizes, die vorher kommen, gilt Pi von i kleiner Pi von k. Nicht? Man erinnere sich, nicht, um jetzt hier die Schreibweise zu verstehen, dass Sn die Menge aller derjenigen Abbildung von der Menge 1 bis n in sich selbst ist, die bijektiv sind. Nicht? Das heißt, ich kann eine Permutation auf eine Zahl zwischen 1 und n anwenden und bekomme wieder eine Zahl zwischen 1 und n raus. Nicht? Hier also diese Schreibweise, wo ich also pi auf i anwende, dann kriege ich die Zahl, die an i-ter Stelle steht. Ich wende pi auf k an und dann kriege ich die Zahl, die an k-ter Stelle steht. Gut, und ich sage also, k ist dann ein linksseitiges Maximum, wenn alle Zahlen, die vor k in der Liste kommen, kleiner sind als die, die bei k steht. Ja, machen wir ein Beispiel. Also linksseitige Maxima in einer geeigneten Permutation nehmen wir so 1, 3, 2, 5, 4. Wie viele linksseitige Maxima sehen Sie da? Stellen linksseitige Maxima sein größer 1. Das ist wahrscheinlich der Zweifel, der jetzt gerade kam. Sie haben recht. So. Oder? Wenn Sie nachdenken, denke ich auch kurz nach. Nee. K größer gleich. Und daraufhin hat der Herr von eben, der das ist so eine leise Inkonsistenz im Buch. Also wir wollen doch die erste Zuweisung mitzählen in der Rechnung nachher. So, Nicht? Und dann ist also hier linksseitiges Maximum gezählt ab 1, nicht? Also 1 selbst zählt mit. Also wie viele sind es dann? 3, nicht? Danke. Nicht? Also das erste ist auf jeden Fall 1. Dann hier, das ist 1, 2 ist keins, 5 ist wieder 1, nicht? Das ist größer als 1, 3, 2 und die 4 ist wieder keins. So. Ja, nicht? Und das illustriert auch, nicht, warum das jetzt die Anzahl Zuweisungen ist. Wohlgemerkt, jetzt zählt also anders, als ich vorhin das gesagt habe, die erste doch mit. Ja, da springt das Buch dann doch plötzlich dann von nicht mitzählen auf mitzählen um. Machen wir es also gleich so. Ja, das ist die Anzahl Zuweisungen ans Maximum. Nicht? Denn klar, nicht immer dann, wenn ich ein linksseitiges Maximum habe, nicht, dann kommt also eine Zahl, die größer ist als alles, was ich vorher gesehen habe. Das heißt, die wird an der Stelle das neue Maximum. Nicht? Also das heißt, die Anzahl linksseitiger Maxima ist genau die Anzahl Zuweisungen an M, die ich hier im Laufe dieses Algorithmus habe. So. Ja, Verwirrung hinreichend groß. Ja, also nochmal hier am Anfang, steht zwar so da, ist aber offenbar Quatsch. Ja, also wir zählen diese erste Zuweisung, wo wir hier das erste Array mit Element an M zuweisen, das zählen wir mit. Ja, und dann zählen wir hier alle Zahlen zwischen k gleich 1 und k gleich n dann als linksseitige Maxima, wenn sie diese Bedingung hier erfüllen. 1 erfüllt diese Bedingung übrigens deswegen, weil es keinen Eintrag vor 1 gibt. Ja, das ist also dann hier ein Quantor, der über keine Zahl quantifiziert, damit automatisch wahr. So. Ja, machen wir das also jetzt formal weiter. Ja, was wir jetzt gerade definiert haben, das ist eine Abbildung, nicht, von Sn in die reellen Zahlen, meinetwegen. Und Sn, auf Sn hatten wir eine Wahrscheinlichkeitsverteilung definiert, nämlich nämlich hier nach unserem Wahrscheinlichkeitsmodell die Gleichverteilung. Nicht? Also Mn ist eine Abbildung von einem Wahrscheinlichkeitsraum, von einem Ergebnisraum einer Wahrscheinlichkeitsverteilung in R. Mit anderen Worten, Mn ist eine Zufallsvariable. Ja? Warum es auf R abgebildet wird? Ja, das ist eine ganze Zahl, das ist schon richtig. Das ist eine Abbildung in die reellen Zahlen, die zufällig immer eine ganze Zahl liefert. Was? Wir könnten auch N nehmen, aber indem wir es als Zufallsvariable sehen wollen, ist also R sinnvoller. Zumal, wenn wir gleich Folgendes tun, nicht? Nämlich nach dem Erwartungswert von Mn fragen. Nicht? Denn das ist genau unsere ursprüngliche Frage. Nämlich die Frage, wie oft muss ich also im Schnitt diese Zuweisung machen? Nicht? Das ist genau die Frage nach dem Erwartungswert von En. Der ist dann vermutlich keine ganze Zahl mehr. Nicht? Oder wäre jedenfalls ziemlicher Zufall. Vielleicht ist es ja doch 7, ne? So, jetzt definieren wir uns mal weitere Zufallsvariablen für Zwecke des Beweises. Also, ich definiere Zufallsvariablen IK von Sn nach R. Für K gleich 1 bis N. Gut, und IK von Pi soll eine Indikatorvariable dafür sein, ob nun also K ein linksseitiges Maximum in Pi ist oder nicht. Indikatorvariable heißt, ich setze es auf 1, wenn ja, und auf 0, wenn nein. Das heißt, Pi wird hier abgebildet auf auf 1, wenn k ein linksseitiges Maximum in Pi ist. Und 0 sonst. Was ist der Effekt davon? Nun, durch diese Indikatorvariablen kann ich jetzt Mn darstellen durch Summierung. Also Mn ist die Summe von k gleich 1 bis n dieser Indikatorvariablen ik. Nicht? Warum ist das so? Also Mn ist die Anzahl linksseitiger Maxima in Pi. Nun, ich laufe jetzt durch alle Kandidaten rüber und zähle immer 1, wenn es ein linksseitiges Maximum ist, und 0, wenn es keins ist. Raus kommt offenbar die Anzahl der linksseitigen Maxima. Gut. Ja, warum ist das hilfreich? Nun, das ist deswegen hilfreich, weil sich der Erwartungswert ja über Summen verteilt. Der Erwartungswert ist linear. Also, e von mn. Ja, der Erwartungswert von Mn ist also die Summe der Erwartungswerte der IK. Gut. Ja, das heißt, wir sind einen Schritt weiter gekommen, wenn wir jetzt die Erwartungswerte dieser IK ausgerechnet haben. Machen wir auch einfach mal. Ja, wie rechnen wir den Erwartungswert raus? Wir gehen über alle möglichen Werte drüber und summieren über möglichen Wert mal seine Wahrscheinlichkeit. Na gut, es gibt nur zwei mögliche Werte, 0 und 1. Nicht? Das ist also gleich 0 mal P von IK gleich 0. Naja gut, den zweiten Term, den hätte ich gar nicht mehr so gerade verschwenden hier aufschreiben müssen. Ja, also wenn ich 0 mal irgendwas nehme, dann kann ich das gleich wieder vergessen. Plus 1 mal P von IK gleich 1. Nicht? Das heißt, das ist insgesamt P von IK gleich 1. Die Wahrscheinlichkeit, dass IK gleich 1 ist. Ja, müssen wir also rauskriegen, wie wahrscheinlich ist es, dass die Karte Position in Pi ein linksseitiges Maximum ist. Ja, das kann man ein bisschen umformulieren. Also IK ist gleich 1. Genau dann, wenn nicht? Wenn unter den Zahlen Pi 1 bis Pi k, also unter den ersten k-Zahlen in der Liste, Pi von k das Maximum ist, nicht? Dann ist k ein linksseitiges Maximum. Ja. Nun haben wir aber hier eine Gleichverteilung, die ist alles völlig symmetrisch. Ja, also alle Permutationen sind gleich wahrscheinlich. Nicht? Das heißt, müsste man jetzt formal durchrechnen, aber ist intuitiv klar, die Verteilung der Position des Maximums in den ersten k-Elementen der Liste, Ja? Also an welcher Stelle jetzt die größte Zahl unter den ersten k steht, das ist gleich verteilt. Ja, das ist einfach aus Symmetriegründen. Ja, das heißt also, die Wenn wir uns also dieses Maximum nehmen, das Maximum der ersten k-Zahlen, nicht, und uns fragen, an welcher Position steht das von diesen Positionen 1 bis k, dann ist das gleich verteilt. Es folgt, ja, also ich habe, gut, also die Position des Maximums ist gleich verteilt und k ist ein linksseitiges Maximum, wenn diese Position nun ausgerechnet gerade die letzte ist. Es gibt genau eine unter k Möglichkeiten, die dann also k zu einem linksseitigen Maximum macht. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist 1 durch k. Gut, ja, wenn die Wahrscheinlichkeit 1 durch k ist, dann ist also unser Erwartungswert e von mn, ja, der ist jetzt also die Summe der Erwartungswerte der ik über k gleich 1 bis n. Naja, und das können wir jetzt einsetzen. Nicht? Wir haben gerade ausgerechnet, Erwartungswert von ik ist 1 durch k. So, nicht? Wir summieren also die Zahlen 1 durch k von k gleich 1 bis n. Ja, das ist eine bekannte Zahl. Nicht? Also jetzt hier an dieser Stelle, nicht, da wissen wir natürlich zunächst mal nicht mehr weiter. Nicht? Das heißt, wir tippen das wieder mal in Wolfram Alpha. So, Wolfram Alpha sagt uns, das ist gleich hn, also hn die n-te harmonische Zahl. So, das ist jetzt keine tolle Einsicht, ja, also die n-te harmonische Zahl ist schlicht und einfach so definiert. Ja, gut. Zunächst mal sieht man da nicht so viel auf der ersten Seite, die man kriegt, aber Wolfram Alpha hat dann jede Menge Informationen über die n-te harmonische Zahl, wenn man nun draufklickt. Ja, also wenn man da auf harmonische Zahl klickt, da ist ein Link, und dann kriegt man also, das ist ja jetzt nicht umgebrochen, also ich würde mal grob schätzen, also 5 Seiten Informationen über die harmonischen Zahlen. Gut. Uns interessiert das meiste davon nicht, jedenfalls hier nicht. Uns interessiert ja vor allem, was ist das asymptotische Verhalten von Hn, nicht? Also wie groß wird das? So, und jetzt kommt also ein Lemma, was also gleich uns hier diese Kandidaten da so ein bisschen aussiebt. Nicht? Ja, was vielleicht alle noch wissen, also die harmonische Reihe ist ja das Lieblingsbeispiel einer Reihe, die zwar aus gegen Null konvergierenden Summanden besteht, aber selbst nicht konvergiert, sondern gegen unendlich strebt. Ja? Also, wenn man sich an das erinnert hat, ist also zumindest mal die 7 dann offenbar doch ausgeschlossen. Ja, also es ist keine Konstante, der Aufwand ist nicht konstant im Durchschnitt, sondern er wächst schon mit n ins Unermessliche weiter. Ansonsten, naja, sieht man es jetzt nicht so direkt, aber das Lemma gibt die Antwort. Hn ist O von log n. Wächst also höchstens so schnell wie der Logarithmus. Naja, das heißt also, da hat doch jemand eine recht informierte Antwort hier gegeben, nicht? Also log n ist genau richtig. Ja, die Frage ist, wie sieht man das? Naja, man kann Summen manchmal abschätzen, indem man sie in Integrale uminterpretiert. Und in diesem Falle argumentieren wir wie folgt. Achso, genauer gesagt, O von log n, wir können das genauer sagen. Genauer gesagt ist hn kleiner gleich jetzt dem natürlichen Logarithmus von n plus 1. Nicht der natürliche Logarithmus von n, warum ist der O von log n? Naja, nicht, also ln von n ist gleich ist das richtig? L nee. Das ist log von e, also wobei log jetzt Zweierlogarithmus ist, log von e mal log von n, nicht? Das ist ln von n, das heißt, das ist ein konstanter Faktor mal log n, nicht? Das heißt, wir haben hier insgesamt O von log n. Ja, wie kriegen wir diese Abschätzung hin? Wir gucken uns an, was hier ab k gleich 2 passiert. Also wenn ich 1 durch k ab k gleich 2 aufsummiere, dann behaupte ich, kann ich das abschätzen durch folgendes Integral. Das Integral jetzt von 1 bis n über 1 durch x dx. Nicht? Also ich, wie angekündigt, also ich interpretiere einfach mal die Summe als ein Integral um. Ja, warum ist das richtig? Malen wir mal hier, wo wir ein bisschen Platz haben. Also ich brauche, um 1 durch x zu malen, brauche ich bloß den positiven Quadranten. Ja? Also hier x, hier 1 durch x. Naja, das ist also so hier Hyperbel. Ne? Ja, was haben wir hier? Also das ist hier ungefähr ist 1, nicht? Hier auch. Das ist hier 2, 3 und so weiter. Nicht? Also hier ist entsprechend 1/2. So. Was summiere ich hier auf? Also ich summiere von k gleich 2 bis n über 1 durch k. Das heißt, ich habe hier so ein Ding, ja, das kann ich nach links hier auftragen. Ja, das ist von der Fläche her, ist das hier 1/2. So, na, hier gehe ich hier zu 1/3, nicht, und trage ebenfalls die Fläche nach links auf. Wieder 1/3. Nicht? Deswegen fange ich bei 2 an, damit ich das alles nach links quetschen kann. So, nicht? Und so weiter. Nicht? Das heißt, ich kann offensichtlich hier immer so Rechtecke unter diese Kurve quetschen. Die Rechtecke repräsentieren mir die Summe. Nicht? Und die Kurve bis hierhin, nicht? Das ist ja gerade das Integral. Nicht? Also diese Fläche hier bis zu diesem senkrechten Strich ist das Integral. So, nicht? Ja?
Haben wir jetzt einen diskreten oder einen kontinuierlichen Raum?
Haben wir was?
Wir haben
an sich einen diskreten Raum, aber... Das für das Lemma interessiert, das Lemma ist ja gar nicht über Wahrscheinlichkeiten. Ja? Das Lemma ist über Zahlen, reine Zahlen. So, gut, dann habe ich also diese Abschätzung hier hin. Ja, und das hier ist gerade ln von n. Ne? Naja, und da ich hier einen weggelassen habe, nicht, den ersten Summanden, der ist gerade 1 durch 1, also 1, nicht, das heißt, hier kommt nochmal plus 1 obendrauf, was also für unsere O-Abschätzung nicht weiter stört. Gut, nicht, damit haben wir also zunächst mal die obere Abschätzung hin. Naja, gut, nicht, das ist aber wirklich ja nur eine obere Abschätzung, es könnte ja viel schneller gehen, ja, weiß man nicht. Also das hier alleine beweist noch nicht, dass, gut, dass wir genau wissen, dass es hn ist, beweist, dass das mit der 7 nicht stimmt, aber naja, vielleicht ist es ja nicht log n, vielleicht ist es ja nur Wurzel log n oder sowas. Nicht? Also wie sehen wir, dass auch HN auch groß Omega von Log N ist, also auch mindestens so schnell wächst wie Log N. Mittels Modifikation dieses Bildes, so als Tipp. Ja? Genau, nicht? Also ich klappe diese Rechtecke alle einmal rechts rum. Ja? Also ich habe keine bunte Kreide, hier ist das Blöde. Naja gut, dann male ich also einfach ein neues Bild, statt das alte zu übermalen. Dann machen wir das nochmal. Also hier ist meine Hyperbel. So, und dann gehe ich hier, statt bei 2 fange ich getrost bei 1 an. Ja? So, ich klappe das für 1 jetzt nach rechts. Ja, und ebenso male ich das Dreieck für 2 nach rechts. Und das Dreieck für 3 male ich nach rechts. Ja? Also jetzt eine Summe, die meinetwegen bei 1 anfängt, ja, wo die anfängt, ist ja egal, konstanter, nicht? Also konstanter Summand ist mir Schnurz. Nicht? Dann heißt, das habe ich jetzt also hier so eine Summe, nicht? Das sind jetzt tatsächlich genau die harmonischen Zahlen, die ich dann bekomme. Nicht? Die Summe liegt insgesamt oberhalb der Kurve 1 durch x, das heißt, hier bekomme ich sogar hn größer gleich ln von n. Also ich sehe hier, hn liegt zwischen ln von n und ln von n plus 1. Nicht? Und damit wächst es also auch mindestens logarithmisch. Gut. So, jetzt rechnen wir das auch auf eine zweite Art aus. Jetzt, gut, jetzt haben wir es einmal begriffen, aber es geht ja vor allem um Rechenbeispiele hier, gar nicht so sehr um die Einsicht über die Algorithmen selber. Nicht? Das heißt, wir gucken uns noch eine zweite Art, wie man das ausrechnet, an. Wir geben dem Kind mal einen Namen. Also AN sei mal der Erwartungswert von MN. So, wir stellen fest, 1 ist immer ein linksseitiges Maximum. Das hatten wir uns schon überlegt. Ja, das heißt, wir haben am Anfang ein Maximum, das wir zu übertreffen haben, was gerade der erste Eintrag ist. So. Wenn dieser erste Eintrag jetzt die Zahl i gerade ist, dann haben wir nur noch begrenzt viele Kandidaten für zukünftige linksseitige Maxima, nämlich die Zahlen, die oberhalb von i liegen. Also nur die Zahlen i plus 1 bis n kommen in Frage bei weiteren lokalen Maximum. So, das heißt, wir können im Grunde alle anderen Zahlen ignorieren. Ja, also kommt jetzt nur noch darauf an, in welcher Reihenfolge kommen diese Zahlen i plus 1 bis n nachher auf uns zu. Zwischendurch kommen noch Zahlen, die kleiner gleich i sind, aber die sind völlig egal. Ja? Es kommt nur, also in welcher Reihenfolge die auftauchen, ist völlig schnurz. Es kommt nur darauf an, in welcher Reihenfolge kommen diese Zahlen hier vor. Ja, wie viele sind das? Das sind n minus i Stück. Ja, das heißt also, Ja, die Anzahl lokale Max, Anzahl linksseitiger Maxima dafür wäre also a Index n minus i. Wir erwarten also a von n minus i weitere linksseitige Maxima. Das heißt, ja, an ist gleich folgendes. Na, erstens ist 1 ein linksseitiges Maximum, nicht? Das heißt, das kommt auf jeden Fall immer, plus, so, dann die Verteilung über die erste Zahl, das ist ja wieder Gleichverteilung. Ja? Also jede Zahl ist gleich wahrscheinlich als erste Zahl. So, das heißt also, hier haben wir 1 durch n mal diese ganzen Fälle. Die Fälle i gleich 1 bis n. Ja, und für jeden dieser Fälle bekommen wir gerade Beitrag a n minus i. Gut. Ja, das können wir ein bisschen umformulieren. Was machen wir? Erstens multiplizieren wir mal diesen blöden Bruch weg, ja, also multiplizieren alles mit n. Das heißt also n mal an ist gleich n plus. So, und diese blöde Indizierung, die drehen wir auch um. Ja. Wir gehen jetzt nicht mehr von 1 bis n, sondern umgekehrt. Nicht? Das heißt, da kommt genauso gut raus Summe i gleich was, 0 bis n minus 1 ai. Ne? Da jetzt nur die Summationsreihenfolge umgedreht. Gut. So, ein bisschen Platz lassen hier. So, also, so, diese Gleichung hier, die kann ich unter anderem anwenden auf n minus 1. Nicht? Die soll ja für jedes n gelten, also auch für n minus 1. Also, was haben wir hier? N minus 1 a n minus 1 ist gleich n minus 1, ne, ich mache hier mehr Platz, Sie können das so lassen, schiebe es nur weiter nach rechts. So, also hier kommt n minus 1 plus, so die Summe geht jetzt nur noch bis n minus 2, wenn ich n minus 1 einsetze, ne, also plus Summe i, na, passt nicht gut. Also Summe i gleich 0 bis n minus 2 a i. So. Ja, und jetzt habe ich zwei Gleichungen, die subtrahiere ich mal voneinander. Ne? Kann ich ja. So, also wenn ich jetzt hier mal Strich ziehe, Minus daneben schreibe, ja, was kommt raus? Naja, n mal a n minus 1 mal a n minus 1, kann hier nichts mitmachen, nicht? Also n mal a n. Minus n minus 1 mal a n minus 1. Gut, hier, gut, n minus n hebt sich weg, aus minus 1 wird plus 1. Also 1 plus, naja, und hier subtrahiere ich zwei Summen voneinander, die sich nur darin unterscheiden, dass diese hier noch einen weitergeht oben, nämlich bis n minus 1. Da bleibt also übrig plus a n minus 1. So, ja, das sieht auch schon ganz hilfreich aus, nicht? Das kann ich umformen. Ich kann dieses n minus 1 a n minus 1 kann ich nach rechts bringen und dann kann ich wieder durch n teilen, dann kriege ich raus a n ist gleich 1 durch n plus, naja, wenn ich diese n minus 1 a n minus 1 nach rechts bringe, kommt raus insgesamt n mal a n minus 1, das heißt durch n teilen hebt es weg, plus a n. Ja, gut, wenn ich das hier sehe, dann weiß ich, Entschuldigung, nicht plus an, sondern an minus 1. Nicht? Und das hier ist die rekursive Definition der harmonischen Zahl. Jetzt haben wir es also wieder ausgerechnet, kommen auf selbe Ergebnis. Gut. Ja, nicht? Damit ist dieses Beispiel am Ende. Perfekte Zeit zum Wischen. Also es folgt nach der Zählung Beispiel 3, das letzte. Lineare Suche. So, das ist jetzt ein Beispiel, wo es nicht mehr darum geht, hilflos zu analysieren, was so auf mich zugeflogen kommt, sondern wo es darum geht, mittels Average Case Analyse auch mal einzugreifen. Das heißt, Dinge so zu designen, dass der Average Case wirklich möglichst günstig wird. Ja, was haben wir in diesem Falle? Wir haben wieder ein Array mit n Einträgen. Diesmal nehmen wir gleich an, das seien also Zahlen 1 bis n. Gut. Was wollen wir tun? Wir wollen zugreifen in irgendwie unspezifizierter Form auf ein Element, das angefordert wird. Und zwar ist das, sagen wir mal, wir formulieren das als Funktion oder als Prozedur. Wir suchen also eine Zahl zwischen 1 und n in diesem Array. In Wirklichkeit stellen wir uns natürlich vor, dass da mehr Information dranhängt als nur diese Zahl. Das heißt, in Wirklichkeit wollen wir irgendwas nachschlagen, was am Karteneintrag dranhängt, aber das stört hier nur. So, das ist also folgende Prozedur. Wir laufen einfach von links durch das Array durch. Deswegen linear im Gegensatz zu binärer Suche, wo wir mal in der Mitte anfangen, dann mal gucken, ob wir nach links und rechts weiterlaufen, immer durchteilen. Wir suchen einfach von links, also weil wir eben nicht wissen, dass das Array sortiert ist, dann ist binäre Suche nutzlos. Wir machen das aber nur, solange wir K noch nicht gefunden haben. Wir haben also eine Vorschleife mit Abbruchbedingung. Do nix. Was ist der Effekt davon? Naja, wir laufen bis zur Kartenstelle. Fertig. Also nicht bis zur Kartenstelle, sondern bis zu der Stelle I, an der wir K finden. So. Also die Frage ist schlicht und einfach, wie weit müssen wir durchs Array laufen, um K zu finden? Ja, so jetzt haben wir hier eine Situation, wo wir uns mal eine ernsthafte Wahrscheinlichkeitsverteilung überlegen oder zumindest eine solche unterstellen müssen. Wenn wir das machen, was wir bisher gemacht haben, ja, einfach zu sagen, naja, die Eingaben sind halt gleich verteilt und jetzt gucken wir mal, wie lange es dauert, ist eine sehr uninteressante Frage, ja, also es ist ein völlig symmetrisches Problem und man wird einfach keine nützlichen Aussagen dann machen können darüber, wie man denn nun um Gottes Willen diese Einträge anordnen sollte. Denn genau darum geht es. Es geht um die Frage, wie ordne ich meine Einträge geschickt an, sodass ich möglichst schnell meine Anfragen beantworten kann. Und das macht als Frage nur dann Sinn, wenn die Anfragen eben verschieden wahrscheinlich sind. Ja, das heißt, wir nehmen an, als Modell, also wir nehmen an, diese Eingabe k, die sei irgendwie verteilt über 1 bis n, aber eben nicht unbedingt leicht verteilt. Sondern wir machen überhaupt keine Annahmen darüber, wir vergeben nur Bezeichnungen. Also wir sagen also gut, die Wahrscheinlichkeit, dass k nun ausgerechnet gerade i ist, die nennen wir pi. So, jetzt repräsentieren wir A wieder als Permutation, aber wir interpretieren diese Permutation umgekehrt. Also vorhin war die Permutation so gestaltet, dass wenn ich da einen Index reingebe, mir die Permutation sagte, welche Zahl steht bei diesem Index. Jetzt machen wir es umgekehrt. Wir interessieren uns ja wie verteile ich meine Elemente übers Array. Das heißt, ich baue die Permutation rückwärts. Die sagt mir also, gegeben ein Eintrag, an welcher Stelle im Array steht der. So, also wir repräsentieren. Wir repräsentieren dieses Array A. Wiederum als eine Permutation aus Sn. Die nenne ich jetzt aber zur Unterscheidung von eben nicht mehr Pi, sondern L. L wie Location. Mit I gleich A von Li. Also Li gibt mir an, an welcher Stelle im Array steht der Eintrag I. So. T von L ist noch eine Zufallsvariable, hängt natürlich dann von K ab, und zwar ist das die Anzahl Suchschritte. Also ich habe einen Wahrscheinlichkeitsraum, wo irgendeine Eingabe kommt, ich weiß nicht welche, ich suche sie, brauche so und so viele Schritte und die Anzahl Schritte, die ich brauche, ist T von L. Deswegen T von L, weil es natürlich dann abhängt davon, wie ich jetzt meine Einträge übers Array verteilt habe. Jo. Und das Problem, um es jetzt nochmal ausdrücklich zu sagen, was minimieren wir hier? Also wie muss ich L wählen, sodass T von L minimal wird? Ja. Das ist eine klare Antwort natürlich. Wie muss ich das wählen? Ich meine jetzt intuitiv. Also wie würden Sie die Buchstaben des Alphabets sortieren, wenn Sie möglichst schnell auf, sagen wir mal, in deutschen Texten vorkommende Buchstaben indizierte Einträge zugreifen müssen. Ja? Ja, und so weiter. Ich glaube, E an die erste, N an die zweite, aber immerhin genauso. Ich würde also die am häufigsten vorkommenden Buchstaben kommen nach vorne, dann kommen die zweithäufigste und so weiter. Das heißt, man sortiert also. Also intuitiv ist das klar, ich muss die Einträge sortieren nach absteigender Wahrscheinlichkeit. Die wahrscheinlichsten vorne, die weniger wahrscheinlichen hinten. Dann kann ich auf die, die oft kommen, schnell zugreifen, die, die nicht so oft kommen, langsam zugreifen. Ja, einmal kurz festhalten, also E von TL, das kann ich ja per Formel schnell ausrechnen. Das ist die Summe von I gleich 1 bis N. Von Li, denn um I zu finden, muss ich genau L von I Schritte machen. Ich muss zur Stelle Li im Array laufen, mal die Wahrscheinlichkeit, dass eben genau die Eingabe kommt, also Pi. Gut. Ja, und das beweisen wir doch mal. Lämmer. L ist optimal in dem gerade angesprochenen Sinne, also liefert mir eine minimale Erwartungszeit für Zugriff auf ein reinkommendes Element. Dann folgendes gilt für alle i, j gilt. Wenn i später in der Liste kommt als j, wenn also L von i größer ist als L von j, dann folgt i ist höchstens so wahrscheinlich wie j. Es können ja auch mal Elemente gleich wahrscheinlich sein, das kann ich nicht ausschließen, nicht? Aber zumindest kommen nach i dann immer, also Quatsch, nach j dann immer nur noch solche Elemente i, die höchstens so wahrscheinlich sind wie j. So, das ist also eine nach Behauptung notwendige und hinreichende Bedingung. Gut, das müssen wir also beides zeigen, dass das stimmt. Ja, das ist ein bisschen ungewöhnlicher Beweis, wo also der Beweis der einen Richtung die andere Richtung mitbenutzt. So, wir machen mal die Richtung, die in der anderen Richtung mitbenutzt wird, zuerst. Also, die Notwendigkeit. Ja? Also, wenn ich eine optimale Verteilung habe, dann muss sie so gestaltet sein, dass sie Wahrscheinlichkeiten absteigend sortiert. Und das machen wir ebenfalls ungewöhnlicherweise über Widerspruch. Man könnte das vermutlich relativ leicht auch in einen direkten Beweis umformulieren. Also, die Annahme ist, dass die rechte Seite nicht gilt. Ja, also wir nehmen an, L sei optimal und die rechte Seite würde aber nicht gelten. Ja, in Wirklichkeit ist die, also in Wirklichkeit ist es kein Widerspruchsbeweis, also in Wirklichkeit ist es ein Beweis durch Kontraposition. Also ich nehme an, die rechte Seite würde nicht gelten und es kommt raus, die linke Seite gilt dann auch nicht. So, also wenn die rechte Seite nicht gilt, was heißt das? Nun, das heißt, wir haben den Fall, dass hier das, was links vom Implikationspfeil steht, eintritt, das rechts aber nicht. Das heißt, wir hätten Li größer Lj, also wir hätten zwei Elemente, wo i später kommt als j. Und das nicht gilt, dass das hier nicht gilt, heißt Pi ist größer als Pj. Ja, wenn das der Fall wäre, dann zeige ich, dass L nicht optimal ist. Also es ist in Wirklichkeit Kontraposition, wie gesagt. So, wie zeige ich, dass L nicht optimal ist? Ich zeige, dass L nicht optimal ist, indem ich es nochmal verbessere. Ja, wie kann ich es verbessern? Ich kann es verbessern, indem ich diesen Fehlstand hier zurecht sortiere. Ja, also das hier, gut, das war offensichtlich ein Irrtum. Ich sortiere also stattdessen J nach vorne und, I nach vorne und J nach hinten, nicht? Und bekomme dann, behaupte ich, eine Verteilung, die besser ist. Also, die nenne ich mal L'. Und ich sage jetzt, wo ich also Elemente Q hintue, gemäß L'. Gibt es drei Fälle. Also wenn Q gleich I ist, dann tue ich es an die Stelle, wo vorher J war, also an LJ. Entsprechend umgekehrt, wenn Q J ist, nicht? Also ich tausche einfach die Plätze für, zwischen I und J. Ja, und alles andere lasse ich unverändert. Gut, wenn ich das habe, dann muss ich jetzt nachrechnen, dass also meine Behauptung stimmt, dass also dieses L' hier besser ist als L. Ja, besser heißt, ich sollte mir mal angucken, den Erwartungswert von TL' versus den Erwartungswert von TL. Ich subtrahiere die beiden mal voneinander. Was kommt da raus? Naja, da oben steht noch diese Summe. Ja? Die Summe über LI mal PI. Naja, also ich subtrahiere zwei solche Summen voneinander. Die meisten Summanden heben sich schlicht und einfach weg, nämlich die, die ich unverändert gelassen habe. Stehen bleiben tun nur die für I und J. Nicht? Das heißt also hier von L' kriege ich hier einen Beitrag LJ mal PI, weil ich ja vertauscht habe, plus LI mal PJ. Und wenn ich für TL das ursprüngliche abziehe, dann ist das also LJ mal PJ minus LI mal P. So, das kann ich umklammern. Nicht? Was sehe ich? Ich kann erstmal welche wollte ich zuerst? Diese LJ-Terme zusammenfassen, nicht? Also zwei Terme mit LJ, nicht? Das ist also LJ mal PI minus PJ. Und dann plus LI mal PJ minus PI. Gut, rechnen wir weiter. Ich kann jetzt als nächstes hier PI minus PJ ausklammern. Na ja, gut, hier steht PJ minus PI, das ist halt minus PI minus PJ. Nicht? Das heißt, es kommt raus LJ minus LI mal PI minus PJ. Ja, und was kann ich über diese beiden Faktoren sagen? Naja, LJ minus LI, das Tier hier ist kleiner 0, nicht? Denn LI ist größer als LJ. Und dieses Tier hier ist größer 0, nicht? Denn PI ist größer als PJ. Das heißt, insgesamt ist das kleiner als 0. Aha, wenn das kleiner als 0 ist, dann war also der Erwartungswert für L größer als der für L'. Und wir wollen ja minimieren, das heißt, L' ist besser. Gut, nicht? Das heißt hier, nicht, haben wir, ja, ich mache es jetzt mal als Widerspruch, nicht? Also Widerspruch zu L optimal, nee, mache ich nicht. So, dann geht hier weiter, es folgt L nicht optimal. So. Okay, nicht, das war die eine Richtung. Also wenn ich eine optimale Verteilung habe, dann muss sie so sortiert sein, dass die Wahrscheinlichkeiten absteigend sind. Gut. Wir wischen da. So, ja, wir müssen zeigen, dass wenn also L sortiert ist, dann L optimal ist. Dazu halten wir zunächst mal fest, Sn ist endlich. Gut, weil das endlich ist, gibt es zunächst mal zumindest eine optimale Sortierung. Ja? Nicht? Also es gibt eine optimale Reihung der Elemente, die nennen wir mal L'. So, L ist sortiert und L' ist optimal. Mit anderen Worten, nach der Hinrichtung ist L' auch sortiert. Nicht? Da gilt also auch, wenn L'i größer als L'j ist, dann folgt pi kleiner gleich pj. So, mit anderen Worten, L und L' sind beide sortiert. Das heißt nicht, dass sie die gleiche Reihung der Elemente sind. Es könnte ja Elemente geben, die gleich wahrscheinlich sind. Nicht? Wo dann, die ich dann also vertauschen kann und trotzdem noch eine solche sortierte Reihung erhalte. Es folgt aber, also die können sich unterscheiden, aber nur, durch Umordnen von solchen Einträgen, die die gleiche Wahrscheinlichkeit haben. Nicht? Also ich kann Elemente vertauschen, um von L nach L' zu gelangen, aber das können nur Elemente gleicher Wahrscheinlichkeit sein, weil ich sonst ja die Sortierung zerstören würde. Ja, wenn ich mir dann angucke, die Formel, die wie sie oben noch steht für diesen Erwartungswert, ja, der summiert einfach über, der nimmt auf das Element gar keine Rücksicht, nur auf seine Wahrscheinlichkeit. Ja, das heißt, wenn ich also Elemente gleicher Wahrscheinlichkeit vertausche, ändere ich diese Summe nicht. Nicht? Das heißt also, die Erwartungswerte für TL sind in beiden Fällen gleich. Ja, damit folgt aber, dass L optimal ist. Nicht? Denn L' war ja optimal und L ist genauso gut wie L', also sind sie beide optimal. Fertig. Ja, gut. Das ist genau das, was ich heute schaffen wollte. Sind noch Fragen? Ja, dann also wie gesagt, bis Freitag, da vertritt mich dann Herr Gorin und erläutert Ihnen, wie man, also zunächst mal, wie man hier weiterkommt, wenn man die PI nicht kennt. Bis dann.